Barbara. They're coming for you.
Herzlich willkommen zur 43. Episode von Devils and Demons. An meiner Seite begrüße ich natürlich Pascal.
Hallo.
Ich bin der Chris und ihr seid herzlich eingeladen, uns heute beizuwohnen an unserem Valentinstags-Spezial. Man muss dazu sagen, wir haben uns da so ein bisschen in ein Eigentor geschossen. Da wirst du mir wahrscheinlich gleich zustimmen, Pascal. Man hätte heute natürlich wunderbar über den Film My Bloody Valentine reden können, wenn wir beiden Idioten das nicht schon irgendwann mitten im Sommer gemacht hätten letztes Jahr.
Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber irgendwie hat es in dem Moment klug angefühlt.
Ja.
Naja.
Ja, das Problem ist dabei, wir hätten natürlich jetzt auch vielleicht heute über das Remake reden können, aber das wäre dann doch ein bisschen einfallslos gewesen, da zwei Episoden direkt innerhalb eines Jahres zu machen über My Bloody Valentine. Aber das Problem, was sich jetzt nun dadurch entstanden ist, ist, dass uns nur ein Film eingefallen ist, den wir an einem solchen Valentinstag wie heute vor euch besprechen könnten. Und dabei herausgekommen ist der Teenie-Slasher Schrei, wenn du kannst, beziehungsweise im Originaltitel Valentine von Jimmy Blanks. Ich muss sagen, ich habe mich sehr schwer getan mit dem Film und es schmerzt fast, eine ganze Episode diesem Film zu widmen. Aber Pascal, bevor wir unsere Lästereien beginnen über diesen Film, erklärst du den Zuhörern vielleicht nochmal kurz oder lang, vielleicht besser sogar, worum es in Schrei, wenn du kannst, geht.
Ja, das mache ich sehr gerne. So. Jeremy Melton ist ein Außenseiter, wie er im Buche steht. So bekommt er am Valentinstag 1988 fast ausschließlich Ablehnung zu spüren, als er auf dem Schulball ein Mädchen nach dem anderen um einen Tanz bittet. Lediglich die schüchterne und etwas pummelige Dorothy schenkt dem armen jungen Jeremy Aufmerksamkeit und Zuneigung. Aber auch nur, bis eine Gruppe Bullies das Paar entdeckt und sich über die beiden lustig macht. Von der Situation überfordert, beschuldigt Dorothy Jeremy der Belästigung und beschert ihm dadurch eine bodenlose Demütigung. Eine Nacht, von der sich Jeremys Psyche nie wieder erholen soll. 13 Jahre später, kurz vor Valentinstag, wird die Medizinstudentin Shelley von einem unter einer Armorf-Maske verkleideten Mörder kaltblütig umgebracht. Bei ihrer Beerdigung treffen sich die vier Schulfreundinnen Lily, Kate, Paige und Dorothy und ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass auch sie auf der schwarzen Liste der Personen stehen, die sie vor 13 Jahren am Valentinstag abgewiesen und damit psychisch zerstört haben. Ja, liest sich doch eigentlich ganz gut.
Es ist, also für die Zuhörer, also der Film ist, glaube ich, war es im Jahre 2001 veröffentlicht worden. Das ist dann schon so ein bisschen die Endphase dieses Mini-Hypes um den Teenie-Slasher, der ja damals im Fahrwasser von Scream entstanden ist. Also Scream, ja, wunderbarer Film, ohne Wenn und Aber. Und da gab es ja viele Filme, die diese Formel kopiert haben. Jetzt als populäre Beispiel würde jetzt mir neben Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, auch noch Düstere Legenden einfallen, als Beispiel, der lustigerweise von Jamie Blanks gedreht wurde. Aber schon ein paar Jahre später, eben nach der Jahrtausendwende, nach dem Millennium, wie es in Scream ja so schön gesagt wurde, wollten die Leute jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt Teenie-Slasher sehen. Das war also eigentlich da schon wieder tot erzählt, so ein bisschen das Ganze. Aber irgendjemand muss sich trotzdem gedacht haben, ach komm, hier, machen wir das doch. Und wir haben jetzt auch schon lange keinen Feiertag-Slasher mehr gehabt. Also hier Valentinstag, My Bloody Valentine, das kennt doch eh keiner mehr. Und besorgen uns eine hippe Besetzung. Vielleicht beginnen wir mal so ein bisschen mit der Besetzung, die ja, sag ich mal, auch kontrovers wäre natürlich völlig falsch ausgedrückt, aber ein buntes Potpourri an TV-Darstellern und Starlets, würde ich schon fast sagen, hier liefert. Wir haben hier zum einen Denise Richards, die ja die meisten kennen als aus James Bond, The World Is Not Enough, wo sie eine Atomwissenschaftlerin spielt in Hot Pants.
Und Starship Troopers.
Und Starship Troopers, genau, oder Wild Things mit Neve Campbell zusammen. Wir haben Catherine Heigl hier tatsächlich in einer ihrer ersten Filmrollen. Das war noch vor Grey's Anatomy. Man könnte schon fast meinen, dieser Film hat direkt mal so ihre Filmkarriere zerstört, weil sie danach eigentlich auch nur noch Komödien gedreht hat. Ich weiß es nicht, neben Grey's Anatomy. Obwohl ihre Karriere wurde ein bisschen anders zerstört, aber jetzt vollkommener Quatsch, den ich erzähle, aber egal. Wir haben Marley Shelton dabei, die tatsächlich doch eher Genre erfahren ist. Sin City, Scream 4, Death Proof, Sugar and Spice. Demnächst spielt sie in dem Dwayne The Rock Johnson Film Rampage mit zum Beispiel. Also auf jeden Fall Genre erfahren. Und dann haben wir ja noch unseren Hauptdarsteller, Pascal. Du als alter Angel-Fan.
ich wollte fragen, du hast ja, nee, ich weiß ja, du hast Angel gesehen, oder?
Ich habe Buffy geguckt, aber da hat er natürlich auch eine elementare Rolle gespielt.
Ah, okay, guck mal, das wusste ich nämlich gar nicht. Die Rede ist nämlich von David Boreanaz, würde ich ihn jetzt mal aussprechen. Und den kenne ich halt wirklich nur von diesen Angel-Werbespots, die ich früher gesehen habe. Aber da ich ja weder Buffy noch Angel gesehen habe, weil ich immer fand, dass das, also als Jugendlicher bzw. Kind immer fand, dass das irgendwie doof aussieht.
Was?
Ich weiß, es ist bestimmt voll gut. Also ja. Ich glaube, so viele Menschen, deren Meinung ich sehr hoch schätze, können sich nicht irren. Aber ich habe das halt damals gesehen und habe gedacht, das sieht irgendwie uncool aus.
Nein.
Naja, Schande über mein Haupt. Auf jeden Fall der David Boreanaz. Wen spielt er denn da? Du weißt es. Spielt er Angel? Ist er Angel?
Er ist Angel, aber Buffy ist ja wirklich, da wir heute nicht viel Sinnvolles über diesen Film hier zu erzählen haben, kann ich kurz ausholen über Buffy. Also ich bin ja ein riesengroßer Fußballfan. Ich meine, es gibt viele Leute, die sich als größte Fußballfans der Welt bezeichnen. Ich würde mich dazu zählen. Aber es gab eine Zeit, da, als die Champions League lief und ProSieben Serien noch zu Primetime, also Serien, die nicht The Big Bang Theory heißen, zu Primetime ausgestrahlt hat. Und das war eben Buffy, das war 20.15 Uhr mittwochs und das war auch Champions League Zeit. Und da habe ich darauf verzichtet, um Buffy zu gucken, weil mir das so am Herzen lag. Also ich glaube, es gibt sehr viele Buffy-Fans draußen, die das auch heute noch gerne mögen, weil es halt auch eine perfekte Mischung aus Horror und Coming of Age ist. Und ja, klar, wenn man sich die Effekte heute anguckt, aber weiß Gott, sie haben es probiert und ich finde, man kann das immer noch sehr gut gucken. Angel habe ich tatsächlich nie gesehen, aber den Schauspieler kennt man natürlich auch aktuell immer noch aus einer sehr beliebten, zumindest in Deutschland sehr beliebten Krimiserie, nämlich Bones. Da spielt er ja auch die Hauptrolle. Ursprünglich, das fand ich tatsächlich ganz interessant, sollten Tara Reid und Jennifer Love Hewitt hier im Hauptcast auftreten. Das hätte den Film vielleicht, ich will nicht sagen gerettet wäre Quatsch, weil das sind ja nun auch nicht gerade die begabtesten Schauspielerinnen des Planeten, aber irgendwie hätte man dann, ja doch, es ist zu dem damaligen Zeitpunkt wäre es tatsächlich ein bisschen mehr Star Power gewesen, ne? Damals waren das ja noch Namen.
Ja, es hat, man muss sich mal so ein bisschen die Zeit zurückversetzen. Also ich weiß, dass Denise Richards hat definitiv schon...
Ja,
definitiv sehr bekannt war, dann vermute ich einfach mal, der David Boreanaz zu der Zeit auch. Ich weiß nicht, also ich habe ja, also das schon mal zu sagen, ich weiß ja nicht mal, wie sie es hier hinbekommen haben, weil die Denise Richards, die kann ja eigentlich Schauspielern, die finde ich jetzt hier auch, ja, glaube ich, noch, also ich finde das jetzt in Starship Troopers, wo ich sie halt am präsentesten noch in Erinnerung habe, geht das ganz gut, also zumindest fällt es da nicht so auf wie hier. Und gefühlt, ja, weiß ich nicht, was hier schiefgelaufen ist, dass das so, ja, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, aber kurz gefasst, die schauspielerische Leistung ist hier irgendwie so erschreckend lieblos und auch teilweise einfach nicht stark, dass ich mich frage, ob das jetzt bei einem anderen Cast anders gewesen wäre. Also man hat eher den Eindruck, dass das so ein bisschen, ich meine, das ist einer von den wenigen Trivia-Facts, die ich mir dazu erarbeitet habe, ist ja, dass die Catherine Heigl sich wohl nicht mal das Skript komplett durchgelesen hat. Und weil da wohl auch klar war, dass sie halt nur eine kleine Rolle hat, nehme ich mal an, dass sie dann einfach gesagt hat, ja gut, den Scheck, den stecke ich ein und drehe dann halt die kurze Rolle da, bevor ich sterbe. Weil sie danach zu Roswell musste, hatte sie dann insgesamt noch nur 3 Drehtage und war am Ende dann doch wohl sehr schockiert, weil sie, ja, ihr das dann, also das Endergebnis des Films nicht gefallen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass da jetzt ja, dass das für viele auch wirklich nur vielleicht das Geld war oder so der Grund, da jetzt mitzumachen.
Ja. Vielleicht mal um mit dem Start oder mit der Intro-Sequenz ein bisschen anzufangen. Wir haben so eine klassische Highschool-Ball-Szene da, irgendwie einen Abschlussball oder irgendwie einen Winterball oder irgendeinen Ball halt. Gibt's ja in Amerika zu diversen Anlässen. Und wir sehen dort einen jungen Mann, der, jetzt habe ich seinen Namen leider schon wieder vergessen.
Jeremy. Das ist Jeremy Melton.
Sie sind so schlecht. der nacheinander, die, also der, man sieht schon, ah, okay, das ist eher so von der Nerdy-Ecke, so ein schüchterner Typ und so. Und der spricht halt nacheinander Mädchen an und fragt, ob sie mit ihm tanzen wollen und alle so, nee, und ach nee, jetzt nicht. Und man merkt schon, dass es eine klare Ablehnung da gegenüber seiner Person gibt und dann trifft er dort auf ein anderes Mädchen, was ein bisschen korpulenter ist und aber jetzt durchaus nicht unsympathisch wirkt oder sowas. Also sie spricht da auch an und überraschenderweise sagt sie ja und sie tanzen dann und man erwischt sie dann dabei, wie sie unter diesen Treppen in der Turnhalle ist, glaube ich. Die sind ja in Amerika immer so ausfahrbar und darunter knutschen ja Pärchen immer so und die beiden knutschen dort und ein paar andere Jungs sehen das dann und sprechen sie drauf an und plötzlich ist die Mädchen, was eben noch völlig in Love war, ist die Sache total peinlich und unangenehm und das ist dann so eine Szene, die dadurch entsteht. Ja, ich weiß nicht, erstmal ist es natürlich sehr stereotypisch, dass er den Außenseiter, der wird gemobbt, das ist Bullying und sowas. Das sind natürlich alles Themen, die wichtig sind, die auch Alltag sind in der Schule, auch heute noch, logischerweise, wahrscheinlich sogar mehr denn je. Aber sie werden natürlich dort nicht ernsthaft angefasst, so in dem Sinne, sondern einfach nur als Mittel zum Zweck benutzt und dann werden da Streiche gespielt. Ja, und dann gibt's diesen Carrie-Moment, wo Jeremy mit roter Bohle überschüttet wird, was irgendwie wirklich an diese Blutfontänen-Szene an Carrie erinnert hat und da dachte ich, ist es jetzt vielleicht, ich würde dem Autoren Wayne Powers, der übrigens auch die Drehbücher zu Deep Blue Sea und Italian Job geschrieben hat, durchaus unterstellen, dass es eine tatsächlich geplante Referenz an Carrie ist. Hoffe ich. Dann kann ich dem noch etwas Positives abgewinnen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe auch instinktiv daran gedacht, weil es halt perfekt passt, natürlich auch in dem Kontext dieses Schulballs. Ich habe ab dem Punkt eigentlich schon gesehen, dass der Film halt ist nicht wirklich, also einerseits ist es irgendwie ein bisschen unglaubwürdig ist, wie das alles abläuft, zudem dann halt auch noch die, wie sie da unter dieser Treppe knutschen, das ist ja überhaupt nicht versteckt. Das ist ja, der Schulball läuft ja noch so. Ich habe im ersten Moment, als so dann der Schnitt war und man gesehen hat, dass sie da rumknutschen, gedacht, der Schulball ist vorbei und das ist jetzt quasi so, die sind dann noch da geblieben. Aber nö, der läuft ja ganz normal weiter und durch diese Treppen kannst du einfach durchgucken. So, das ist halt auch erstmal vollkommen blöd. Und ich sag mal sehr, sehr cringeworthy, also schon sehr unangenehm, da das sich anzugucken. Und was dann hier aber ganz wichtig ist, das ist nämlich, sonst wüsste man hier überhaupt nicht, wer später der Mörder ist. Das ist ja sonst komplett geheimnisvoll, wenn man jetzt nicht schon mitbekommen würde, dass er dann nämlich da zum ersten Mal oder zumindest die Neigung hat, aus dem, jetzt lass mich lügen, rechten Nasenloch zu bluten. So quasi, wenn er entweder irgendwie wahrscheinlich in Rage ist oder wenn er einfach einen emotionalen Ausbruch hat. Das ist wichtig.
Ja, das ist sehr wichtig. Und ist dem Film nicht förderlich, würde ich mal behaupten, was die Spannungskurve angeht. Aber dazu gleich mehr. Wir gehen dann in die Gegenwart über und verfolgen ein junges Mädchen, scheinbar eine Studentin, die Shelley heißt, die eben von Catherine Heigl gespielt wird. Und und man bekommt so seine erste, sag ich mal, wir bekommen die erste Mordsequenz letztendlich spendiert. Und sie ist dann irgendwann in diesem, wie nennt sich das, in so einem, also sie scheint Medizinstudentin zu sein und ist in so einer Obduktion,
in so einer Obduktionshalle, ja, wo sie halt das Sezieren übt, weil sie am nächsten Tag eine Klausur hat. Wir haben ja vorher noch kurz dieses unfassbar, also da, ich erwähne das nur ganz kurz, wir müssen noch nicht lange drüber quatschen, aber davor sieht man noch, wie sie auf einem Date ist mit so einem Typen, der immer in der dritten Person von sich spricht. Und das war so unfassbar schlimm.
Ja, das war dann wieder so ein Moment, wo du denkst, meint ihr das jetzt ernst? Soll ich jetzt lachen darüber? Das ist nicht lustig, das Ganze ist sexuelle Belästigung. Und was soll das eigentlich so? Wir wissen alle, nach einer Sekunde, der Typ ist unsympathisch. Und
ich weiß auch nicht,
in dem Moment denkt man vielleicht noch, dass er jetzt das erste Opfer sein könnte. Das denkt man vielleicht noch in dem Moment.
Aber ja, so ein Typ, der immer sagt so, ich bin, naja, egal, auf jeden Fall hatte sie ein ganz schlechtes Date, komplett irrelevant für die Geschichte und dann ist sie da in dieser Obduktionshalle und seziert dann da fleißig an den Leichen rum.
Mitten in der Nacht.
Ja.
Weil man das halt,
eine Klausur.
Weil man das halt so macht. Und einem fällt dann früh auf, das ist wieder so einer dieser typischen, ich nenne sie immer gerne, nein, nenne ich eigentlich nicht gerne, ich nenne sie seit heute so, diese, hallo, wer ist da? Filme ist. So, wo irgendwo ein Geräusch kommt oder irgendwie was ein Licht flackert und so, hallo, wer ist da? Ich geh mal gucken alleine. Ich bin ja hier in der Leichenhalle und so, das ist so ein typischer Film, da hast du wahrscheinlich auch den Gedanken direkt gehabt, da gibt es einen kurzen kleinen Moment, wo man denkt, okay, das ist vielleicht ganz nett, weil sie dann ja auch noch diese Valentinstagskarte bekommt, die durchaus kreativ gestaltet ist, wie ich finde, mit diesem, wie nennt sich das denn, Diorama heißt es ja nicht, aber wo man so Sachen bewegen kann auf der Karte. Das ist doch, glaube ich, dieser Typ mit dem Messer, wenn man da dann ja dreht, dann slasht er immer so zu auf der Karte. Das fand ich ganz nett, aber das ist halt eine Sekunde vom Film, ne?
Ja, genau.
Also die Karte war kreativ, nicht dieser Moment im Film.
Das stimmt. Generell ja auch wahnsinnig konstruiert, dass sie jetzt in einem Leichenschauhaus arbeitet. Das ist ja einfach wirklich nur der Atmosphäre da quasi geschuldet, dass man versucht, da irgendwie das so aufzubauen, dass das in den Horrorfilm passt. Aber unfassbar glaubwürdig war das nicht.
Aber ist nicht das Traurige, dass das zumindest für mich, ich habe trotzdem die beste Szene des ganzen Films ist jetzt schon am Anfang, ja, und sie ist ja nicht mal besonders gut, aber für mich war es tatsächlich schon irgendwie die beste Szene. Also es entpuppt sich dann, dass dort ein Killer ist in dem Leichenschauhaus da, und der maskiert ist mit so einer Armor-Maske, oder ist es eine Eros-Maske? Nee, Armor, ne? Genau, Armor.
Armor, also ja, der kleine Engel, der mit Pfeilen schießt. Genau. So habe ich es verstanden.
Eros, der kleine Engel, der mit Pfeilen schießt. ja, und er verfolgt sie, und es gibt dann so eine relativ semi-spannende Verfolgungsjagd, in der dann impulsiv sofort auffällt, dass einfach mal der komplette Score in diese Szene von John Carpenter's Halloween geklaut ist, wo einfach dieselbe dröhnende Bassline zu hören ist und diese stechenden Geräusche dazu, eins zu eins wie in Halloween. Aber das muss man hier schon fast zugute halten, das wertet die Szene auf, dann irgendwie in diese Szene, auf diese Art und Weise. Und ich muss sagen, wir sehen ja dann den Killer mit seiner Armormaske und seinem schwarzen Trenchcoat, was auch immer. Welchen Eindruck hat der Killer auf dich gemacht? Fandst du das Erscheinungsbild irgendwie gruselig? Fandst du das kreativ? Welchen Eindruck hattest du gehabt? Oder fandst du es einmal lächerlich?
Ich fand's billig. Also natürlich ist jetzt das halt erstmal, wirkt diese Armormaske, die ist halt auch sehr kindlich und halt so, ja, das sieht halt aus wie so ein sehr kleiner kindlicher Amor. Sieht halt eher, man assoziiert eher was Süßes damit, aber sie sieht zudem halt auch so aus wie so ultra billiges Plastik, und das kommt einfach nicht gut. Und ja, das hindert die Figur, also das hindert quasi die Figur daran, wirklich angsteinflößend zu wirken, auch wenn sie da mit dem Messer rumläuft und ja die Leute im Endeffekt tötet, aber fand ich nicht cool. Hat auch überhaupt nichts Ikonisches und auch null Potenzial danach, in irgendeiner Weise cool zu sein. Das muss man halt, ne, das ist so, bei Scream funktioniert das, da die Maske, oder bei den Dutzenden oder sagen wir mal vielen anderen Slasher-Bösewichten funktioniert das einwandfrei, dass man da irgendwie was Ikonisches, was Cooles, was Kreatives schafft, und hier wirkt es halt wirklich so wie, ja, wir brauchen mal eine Maske, und die Maske muss irgendwie mit Valentinstag zusammenhängen. Tada.
Das 10, passt doch. 10 Schweigesekunden an dieser Stelle.
Ja.
Nee, ja, du weißt noch nicht wofür.
Ach so, okay.
Und zwar sind wir tatsächlich zum ersten Mal nicht einer Meinung.
Ach so.
Und das wollte ich damit zelebrieren. Und
ich wollte
da so einen kleinen Vorlauf für geben, weil ich tatsächlich das Erscheinungsbild und die Maske des Killers oder generell den Eindruck, den ich von ihm hatte, tatsächlich ziemlich gut fand. Also ich fand so die Maske in Kombination mit dem schwarzen Klamotten, die er trägt, und auch so eine gewisse Körperstatur da ist, bei der ich schon direkt am Anfang dachte, okay, diese Körperstatur, die muss ich später vergleichen mit dem tatsächlichen Killer im Film, wenn er unmaskiert zum Beispiel zu sehen ist oder so, habe ich dann irgendwie vergessen, ob das passt, weil er wirklich schon recht groß auf mich da, dieser Maskerade. Aber ich fand es gut tatsächlich. Ich fand, das war mal was anderes. Natürlich sah es billig aus, aber vielleicht sollte es auch billig aussehen, habe ich mir mal was so vorgestellt. Aber ich fand das durchaus, ich sag mal so, wenn ich nachts in einem Leichenschauhaus wäre und der steht da auf einmal am anderen Ende des Flurs und guckt mich an durch diese Maske, hätte ich Angst.
Ja, du. Und du auch. Ja, definitiv. Das stimmt. Das wird gut funktionieren. Ja, okay. Ich fand ihn jetzt, hat mich halt nicht umgehauen, sag ich mal so. Aber ist auch schön, dass wir uns mal nicht einig sind.
Wie fandst du die Auflösung der Szene? Also Catherine Hegel läuft ja dann von dem Killer weg und versteckt sich dann, läuft sie in so einen Raum, in dem Leichensäcke quasi, befüllte Leichensäcke auf so Seziertischen oder auf so Transporttischen liegen, wie man sie halt so kennt aus Krankenhaus oder Polizeifilmen oder sowas. Und sie versteckt sich in einem dieser Leichensäcke und dann ist der Killer in dem Raum und sticht dann mit seinem Messer auf jeden einzelnen Sack ein und findet dann natürlich Catherine Heigl und bringt sie um. Ich weiß nicht so recht, also ernst, ich habe mir wirklich so die Frage gestellt, are you serious? Das ist wirklich, das ist ein besseres Versteck, gab es nicht, wirklich in einen Leichensack sich zu verstecken, wo du dann auch wirklich dann, sie hätte dann schon ahnen müssen, als das erste Geräusch kam, dass er in einen Sack reingestochen hat, hätte sie wirklich schon ihr Todesurteil unterschreiben können, weil das hätte klar sein müssen, dass er jetzt alle Säcke abklappert dort. Aber ich fand die Sequenz halt irgendwie noch atmosphärisch mit der Musik. Ich fand auch so die Farben, die so diese Szene hatte, die waren schon ganz cool gemacht, so mit diesem kühlen Blau und so. Das hat mir irgendwie gefallen. Aber gleichzeitig war es natürlich auch mega dumm, ne?
Ja, genau. Und ich bin auch der Meinung, das hat jetzt zeitlich nicht wirklich gibt. Also die waren sich ja so nah beieinander, dass ich zumindest nicht mitbekommen habe, in welchem Zeitraum sie die Zeit gehabt haben soll, sich da jetzt so komplett in diesen Leichensack reinzulegen. Ja, aber sonst, du hast schon recht, also wie er dann da durchgeht und das so langsam er quasi in jeden Sack reinsticht, das funktioniert schon ganz gut. Aber ja, es trägt halt alles nur, also es fühlt sich halt alles so, ja, man weiß eh, was passiert und es fühlt sich halt alles sehr gewollt an. Ich tue mich auch teilweise gerade ein bisschen schwer damit, so dem Hörer, der den Film vielleicht nicht gesehen hat, zu vermitteln, warum das alles nicht so gut rüberkommt, weil man bestimmt viele der Kritikpunkte so auf abstrakter Ebene auch anderen Filmen, die wir jetzt besser finden würden, zuschreiben könnte, aber es ist schwer zu beschreiben irgendwie. Also hier, ich gebe dir recht, funktioniert es doch zum Teil mit am besten, aber grundsätzlich fehlt dem Film da irgendwie etwas, was das so wirklich den Grusel so oder die Qualitäten, die so ein Teenie-Slasher haben kann, das so auszukosten, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, absolut, absolut. Ja, wir müssen natürlich in diesem Fall, lohnt es sich auch nicht, einfach so jetzt den kompletten Film chronologisch da abzuhandeln. Wir picken uns jetzt mal vielleicht eher die erwähnenswerten Highlights, will ich gar nicht sagen. Oder es sei denn, wir deklarieren Highlights auch in negativer Form dann durchaus. Das ist ja auch die Figuren in dem Film. Also irgendwann taucht er dann quasi schon im nächsten Schnitt taucht er dann auch Denise Richards auf. Da war ich, wie gesagt, schon froh, dass sie eben nicht die Nuklearwissenschaftlerin aus dem James Bond-Film ist in Hot Pants damals. Und dann gibt es auch wieder so diese, das sind alles so, das ist glaube ich das Hauptproblem des Films, ist einfach, dass er einfach so diese ganz, dass er, als wenn er so einen Fahrplan hätte, den einfach nur abhaken müsste. Ach, hier ist die erste Opening-Sequenz, wir brauchen eine düstere Kindheitsgeschichte wie in Halloween, wir brauchen eine Beerdigungsszene, die jetzt zum Beispiel käme, wo dann auch so, es gibt glaube ich in jedem Teenie-Slasher der 90er und 2000er gibt es irgendwie eine Beerdigungsszene, wo dann alle potenziellen kommenden Opfer oder alle Leute, die als Täter in Frage kommen, schon direkt mal zu sehen sind und wo wir dann auch so für jeden so ein kleines Motiv spendiert bekommen und die trauern alle und so und das ist. Die Insektenpralinen fand ich gut. Da kriegt ja noch die eine Dame kriegt ja noch ein Päckchen Pralinen geschenkt und war genauso nett wie diese Slasher Valentinstagskarte gibt es hier Pralinen, in denen dann eklige Insekten drin waren. Ja, super.
Was der Film ja auch versucht, ist halt zum Teil dann immer mal wieder durch lustige Momente irgendwie so aufheitern zu wirken, aber das Entschuldigung. Passt meiner Meinung nach auch nicht wirklich, weil zum Beispiel gibt dann ja diese vier Mädels und die sind eigentlich alle ziemlich hübsch oder sagen wir zumindest sehr, doch, die sind alle so klassisch hübsch, wie man jetzt halt, man sagen würde, okay, man weiß, warum die gecastet wurden.
Ja, aber und das jetzt, ist ja schon ein Problem. Das ist nämlich, der einzige Grund ist nämlich die Optik und die Attraktivität, dass sie dort gecastet wurden. Und dann stecken die auch noch schön, so als wenn die beim Casting gesagt haben, ja, die könnte in einem weißen Tanktop ziemlich gut aussehen auf der Leinwand. Mhm. Ja, got it, die nehmen wir. So in diesem Maße wurde dann gecastet. Aber erzähl weiter.
Und ja, aber dann gibt es zum Beispiel diese Szene, wo sie dieses Speed-Dating machen. Das eine Mädel, das mit dem, mit dem Adam zusammen ist, der von David Boreanaz gespielt wird, oder halt so on-off zusammen ist und gerade mal wieder getrennt ist. Und dann die Paige, die von Denise Richards gespielt wird, gehen zu so einem Speed-Dating und da muss man erstmal sich fragen, warum die das machen. Also na gut, natürlich kann da jeder mitmachen, aber es ist einfach so, die haben später auch noch, gucken die sich so Kassetten von so VHS-Kassetten von Dating-Plattformen an, wo man sich als so ein Vorgänger des Online-Datings, das ist alles so ein bisschen,
Der
sind halt so Menschen, du würdest halt erwarten, dass die irgendwie abends dann irgendwo in der Bar sitzen und einfach ganz, also normal will ich, nein, aber anders Leute kennenlernen können, dass die sich jetzt nicht wirklich noch Videos nach Hause schicken müssen. Ja.
Der Film versucht halt irgendwie dieses Valentinstagsthema irgendwie auf seine Story Dating zu klatschen, ne? Dass man, oh ja, und die sind Singles an Valentinstag, das kann nicht sein, hier Dating und sowas. Aber das interessiert dich als Zuschauer nicht, weil die Figuren, die egal sind, die sind dir von der ersten Minute an komplett unsympathisch und belanglos und uninteressant.
Ja, weil sie halt auch komplett assig sind. Die benehmen sich einerseits bei diesem Speed-Dating komplett gemein. Die Paige benimmt sich auch, da gibt's ja den einen, den sie dann noch so halbwegs okay finden. Da quatscht dann die Paige der, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Kate oder so, rein und sagt dann irgendwie so, aber das ist ja hier, meine Freundin hat ja eigentlich einen Freund und wie findest du mich nicht viel netter? Und dann versuchen die anderen Jungs vom Speed-Dating immer lustig zu sein und das klappt überhaupt nicht. Also immer, wenn der Film versucht, witzig zu sein, hat's nicht geklappt,
ja.
Meiner Meinung nach. Ja, das ist irgendwie dämlich. Und dann, um da gleich mal weiterzumachen, aber dann kannst du auch gerne, weil ich denke mal, das wird dir eh nicht gehen, dieses Paige-Sex-Symbol-Ding, also dass sie halt so unfassbar hot ist und dass sie dann auch das so, dass das so unnötig ausgekostet wird, zum Beispiel in dieser unheimlich unangenehmen Szene mit dem Police Officer.
Das ist
so blöd und unnötig und hilft dem Film gar nicht.
Und es ist auch ein guter Punkt, den du da einsetzt, dass halt eben nicht nur die Frauen uninteressant und langweilig sind, auch die Männer sind. Sie sind halt da noch eine Stufe krasser, weil sie halt nicht nur unsympathisch sind, sie sind alle komplett Idioten. Alle Männer, die du im Film siehst, sind Idioten und Arschlöcher. Und eben sogar selbst die Instanz der Polizei, gut, das soll jetzt nicht heißen, dass Polizisten eben alles Unschuldslämmer sind, aber das sind auch wirklich noch so, denn diese Instanz dann auch noch so handelt, dass da eben diese eine schmierige Detective da noch Page, ja, es ist auch wieder sexuelle Belästigung dort. Und das ist halt, Mann, wie soll ich denn in diesem Film irgendwie spannend verfolgen, wenn mir die Figuren alle egal sind? Da hätte so wie in Final Destination irgendwie hätten alle abkatzen können in der ersten Szene, weil sie irgendwie aus dem Bus geschleudert werden oder in der Achterbahn sterben, was auch immer. Und dann wäre gut gewesen mit den Figuren. Aber die interessieren mich nicht. Ich will diesen Film einfach nicht verfolgen. Ich habe mich da wirklich nach dieser Eingangssequenz mit Catherine Hegel, da dachte ich, ja, okay, aber ab da geht es wirklich so richtig steil bergab. Da passiert nichts Interessantes mehr. Und es war eine Qual, sich den anzugucken, für den Rest des Films. Es war eine absolute Qual.
Ja, die Figuren tun halt alles. Sie sind halt echt so geschrieben, dass man keinen Grund hat, die sympathisch zu finden, weil die entweder halt gemein sind, weil die sich untereinander sexuell belästigen, was halt auch überhaupt nicht hilft, und dann aber auch gleichzeitig alle auf der Seite der in Anführungszeichen Protagonisten stehen, beziehungsweise der Figuren, um die wir mitfiebern sollen. So. Aber das funktioniert halt schlecht, wenn die alle unsympathisch sind. Das, ja, ist ja scheinbar so ein Phänomen, was sich durch viele der schlechten Slasher so durchzieht, dass man da einfach vergessen hat, interessante oder zumindest sympathische Figuren zu schreiben, um die man bei denen man irgendwie mitfiebern kann, dass sie vielleicht nicht sterben.
Und konntest du im Mittelteil der Handlung überhaupt noch folgen? Aufmerksam meine ich vor allem. Jetzt gar nicht mal inhaltlich, aber ich finde, der Mittelteil des Films ist so mit das ödeste und langweiligste, was ich in den letzten Monaten gesehen habe. Ich habe den Film früher schon mal gesehen, aber ich konnte mich jetzt wirklich, als ich den jetzt nochmal für unsere Episode nochmal angesehen habe, konnte ich mich wirklich an gar nichts erinnern. Und dann ist mir auch wieder eingefallen, warum, weil es einfach nichts Erinnerungswürdiges gibt an dem Film. Aber gerade dieser Mittelteil, der zieht sich so in die Länge und alles, was sie da machen, das interessiert uns nicht, weil auch nichts passiert eigentlich. Da gibt's ja eigentlich keine irgendwie so eine Rahmenhandlung, um die sich irgendwie diese Mordserie dort irgendwie spielen könnte oder irgendwie, dass es so begleitet dazu passt. Es hat einfach keine Rahmenhandlung. Man hangelt sich irgendwie von so einzelnen Szenen zu Szene, die alle langweilig sind. Und da wiederhole ich mich gerne, weil wenn ich dauernd sage, mich wiederhole, wird es auch langweilig für den Hörer. Und dann hat er ungefähr einen Eindruck, wie dieser Film so funktioniert. Aber dann gibt es ja noch bevor der Detektiv da ja so, der Polizist so übergriffig wird, gibt es ja noch diese Szene in diesem, ja, es ist eine Kunstausstellung gewesen oder was auch immer, das war so eine Valentinstagsausstellung, die aber dann so eine Art Kunstlabyrinth war. Und da fand ich wenigstens doch ganz witzig, dass das eine Mädel dort, klischeehaft, aber wenigstens ist es vorgekommen, mit Amos Pfeilen getötet wurde. Das fand ich eigentlich noch ganz nett.
Ja,
das blutlos, stimmt. Aber eigentlich größtenteils blutlos wie der ganze Film. Also der ist relativ blutleer. Also es gibt zwar einige Mordsequenzen, aber die fallen jetzt nicht besonders blutig aus. Also es ist durchaus ein Film, den sich auch Leute, die halt nicht so viel vertragen, angucken können, was wir aber gleichzeitig qualitativ natürlich nicht empfehlen können. Aber das war zumindest ein kleiner netter Moment, wo ich dachte, okay, klar, du hast hier Armor, natürlich muss er jemanden irgendwie noch mit Pfeilen abschießen, aber das haben sie wenigstens gebracht. Also wenigstens diese Erwartung von mir wurde erfüllt.
Genau, ja. Ja, diese Kunstausstellung war auch sehr schräg und die war auch sehr, weiß ich nicht, sehr unnötig. Ich frage mich dann immer so im Hintergrund, so wie man auf die Idee kommt, dass man das jetzt unbedingt braucht für den Film, warum das dem Film helfen soll. Und das wirkt jetzt halt auch nicht unaufwendig gemacht. Also da, die haben sich schon irgendwie Mühe gegeben, diese Setpiece da so hinzustellen.
Du, der scheiß Film hat 10 Millionen Dollar gekostet.
Ja, ja, eben. Und nur, dass dann halt auch dieser ganz komische, schmierige, der Typ, ich glaube, das ist ja der Typ, der dann erschossen wird, der, oder?
Das eine blonde Mädchen wird erschossen, die da eigentlich, die zuerst mit ihm rumknutscht und wo dann ja noch die zweite Frau dazukommt und dann da auch mitmachen möchte und auch so, das ist so, die interessieren uns, ich konnte die, ganz ehrlich, so blöd es jetzt auch klingt, aber ich konnte die Figuren teilweise nicht mal mehr auseinanderhalten, klar, Denise Richards schon, weil man die halt auch so kennt, aber die anderen Frauen, ich wusste gar nicht mehr, wer welche von denen ist am Ende, so, ganz ehrlich.
Also bei der Kate ging es noch, die ist ja mit dem Adam zusammen, da hat man noch mehr mitbekommen. Dorothy sieht halt ganz anders, also die ist jetzt halt das pummelige Mädchen von damals, ist jetzt aber halt schlank und recht attraktiv. Und dann gibt's ja noch die Lilly und die ist halt so eigentlich die hat so quasi keinen richtigen Ankerpunkt in dieser Geschichte, weil bei Kate werden wir es dann, wenn wir gleich noch auflösen, was für ein Twist, dann noch mitbekommen, warum sie auch Teil der Geschichte ist und bei Dorothy halt offensichtlich, weil sie ja im Endeffekt ihn damals da dem Mörder das so angetan hat, dem Jeremy. Und dann gibt's aber halt noch so ein paar Nebenfiguren, die dann noch mit reinspielen und dann ist es einfach zu viel für diesen Mittelteil, der da so mit den Figuren jongliert. Dann gibt's ja auch noch, ich hab gar nicht richtig gerafft, was der da gemacht hat. Da sollte, glaube ich, auch nur nur ablenken quasi, wer noch der Mörder sein könnte. Dieser Typ, der dann einzieht in die Wohnung von der Anna, von der Lilly. Ich glaube, bei der zieht er ein. Oder Dorothy, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube doch Dorothy. Und dann wohnt er da und schenkt ihr dann geklauten Schmuck und ist halt so ein Schmarotzer eigentlich.
Es ist halt, sie bringen halt sowas,
was ich vorhin
meinte mit dieser Beerdigungsszene auch, dass sie halt wirklich so viele wie möglich Figuren dort reinbringen wollen, alle so mit so Hype-Motiven, wo man sagen könnte, okay, der könnte was sein und so. Aber das Problem ist halt, ich wusste seit der Beerdigungsszene, wer der Killer ist. Und das ging, glaube ich, jedem so. Und deswegen verstehe ich nicht, warum der Film sich selbst so ernst nimmt, dass er dann noch versucht, irgendwelche anderen Figuren da, um uns eine falsche Fährte zu legen, aber auf die man gar nicht mehr eingeht als Zuschauer, weil ich war mir halt sicher, wer der Killer ist. Und bin auch in keiner Weise mehr abgerückt von. Also, ich weiß nicht so recht. Aber
Man muss noch mal kurz, glaube ich, erklären, weil ich jetzt schon zwei, dreimal diesen Adam erwähnt habe, aber wir nicht den erklärt haben im Kontext der Handlung. Das ist halt diese On-Off-Beziehung von Kate. Das ist wiederum die beste Freundin von Paige, die dabei mit ihr bei diesem Speed-Dating war. Und die waren wohl mal zusammen, aber dann war er wohl halt unter Einfluss von Alkohol immer sehr schlecht zu ihr. Und sie hat Angst vor ihm. Und jetzt ist er wohl gerade dann phasenweise wieder nüchtern und dann ist das halt so ein ätzendes On-Off-Ding. Er versucht halt unbedingt wieder bei ihr zu landen und und das zieht sich halt auch so durch den Film und ich meine, am Ende, jetzt kommen wir ja eh dahin, quasi dann das letzte große Setpiece ist halt eine Party, die, ja, ich glaube einfach nur, weil Valentinstag ist, geschmissen wird, wo dann halt ganz, ganz viele Leute sind und da ist halt auch dann der Mörder auch und dann ist es halt, ne, was man erwartet halt, dann wird halt gemetzelt und
Es hat meine liebste Szene im Film, neben der Intro-Sequenz ist da noch drin, als Denise Richards mit dem einen Typen da hochgeht in das Zimmer er so sagt, komm, wir gehen mal nach oben, ich will dir was zeigen. Und am Ende entblößt er sich vor ihr und sie so, was zur Hölle, du hast mich hier hochgebracht, um mir deinen Schwanz zu zeigen. So, das fand ich eigentlich ganz witzig.
Ja, dann fesselt sie ihn ja und kippt ihn heißes Kerzenwachs zwischen die Beine.
Ja.
Und geht einfach wieder runter. Ja, auch ein bisschen, fand ich auch wieder sehr gewollt, hat auch überhaupt gar nichts beigetragen, war einfach nur so, machen wir den Film 2 Minuten länger, aber ja, im Kontext des drumherumliegenden Films war das ein Höhepunkt.
Wie fandst du denn das Ableben von Paige, als sie dort im Whirlpool ist und sich da so ein bisschen bestrudeln, nee, das ist jetzt falsch formuliert, blubbern lässt, wie auch immer, und dann plötzlich der Killer dort ist und quasi die Decke dieses Whirlpools zuzieht und sie dann umbringt, das fand ich okay. Also ich finde, da muss man wirklich sagen, diese wenigen, wenn auch blutleeren Mordsequenzen, die fand ich nicht unkreativ. Also ich fand die durchaus okay. Also mir ist jetzt keine Mordsequenz eingefallen, wo ich gesagt hätte, okay, das fand ich jetzt uninteressant oder langweilig. Also da hat der Film tatsächlich seine Stärken. Der hätte natürlich halt etwas blutiger und brutaler sein können. Aber zumindest die Ideen, die hinter den Kills stecken, die fand ich eigentlich relativ okay. Das sind halt die einzigen Szenen, die für mich halt in Erinnerung bleiben. Alles, was zwischen den Kills passiert, ist halt mega langweilig.
Ja. Nee, doch, da stimme ich dir zu. Das funktioniert, ja, das sind zwangsweise die Highlights, aber man kann auch wirklich sagen, die sind, wie du meinst, halt entsprechend kreativ, da hat man sich mal was überlegt und die sind nicht alle identisch, die sind auch nicht komplett 0815. Ja, ist aber auch so, weiß ich nicht, ne, ist ja glaube ich so für so einen Teenie-Slasher wirklich so das mindeste Minimum-Kriterium, weil ich denke mir, wenn du so einen Film produzierst, dann ist das ja vielleicht auch, ich meine, das ist doch das, was dann den, wenn du es schaffst, zwischendurch noch einen guten Film zu machen, ist super, aber wahrscheinlich auch anstrengend, aber da ist es doch so das, wo man wahrscheinlich als Drehbuchautor oder Regisseur Mord Spaß bei hat, wenn man das Genre mag, sich dann da coole Sachen einfallen zu lassen, weil ja jeder Film, damit ist fast schon so eine Art Wettbewerb unter den großen Franchises dieses Genres, ja, da wäre ich dann, also das wäre dann wirklich so, dann hätte ich den Film wahrscheinlich aber auch ausgemacht, wenn
ja.
Vorher schon.
Ja, naja. Wie du schon andeutest, also die Spannungskurve geht halt zum Ende auch nicht mehr wirklich nach oben, da zumindest ging es mir so, da ich halt von Beginn an wusste, wer der Killer ist und ja, am Ende gibt's denn, will uns der Film noch sowas wie so ein Twist verkaufen und vorgaukeln, auf den ich natürlich dann logischerweise nicht mehr reingefallen bin und auch nicht irgendwie dachte, oh, habe ich jetzt doch nicht recht? Diesen Moment hatte ich nicht. Also für mich war klar, ey, wirklich, der Film will uns jetzt hier diesen Bären noch aufbinden, wirklich, wirklich ohne Quatsch. Und du kannst ja kurz nochmal, falls du möchtest, falls es dich nicht irgendwie geistig nochmal wieder zurück in den Zustand bringt, als du den Film gesehen hast, was uns der Film dann nochmal vorgaukeln will und warum mich das nicht überrascht hat.
Naja, das Ding ist, am Ende kommen halt, Dorothy kommt auf die Idee, dass ja vielleicht Adam der Mörder sein könnte, weil irgendwann, also die Mädchen zwischenzeitlich bekommen die Mädchen schon raus, dass es halt dieser Jeremy von damals ist, aber im Zuge dieser Polizeiinvestigation hat sich rausgestellt, dass dieser Jeremy spurlos verschwunden ist. Da ist wohl noch einige später mit ihm vorgefallen, die Eltern sind gestorben, er war, glaube ich, im Jugendgefängnis und so weiter und so fort und danach weiß man einfach nicht mehr, wer er ist. So, und er war damals halt so ein spindeldürrer kleiner Junge und dieser Adam, der Freund von der Kate, der, ne, von Angel gespielt wird, der ist halt recht stämmig, groß, unverhältnismäßig gut aussehend, wird man jetzt erstmal nicht so assoziieren, deswegen wird er auch nicht instinktiv verdächtigt, aber irgendwann kommt Dorothy auf die Idee, was ist denn Kate, wenn der Adam halt einfach sich so ein bisschen hat operieren lassen im Gesicht, das ist ja möglich, das wird auch nochmal ganz offensichtlich von diesem Polizeimenschen erwähnt, dass das ja möglich ist, und der einfach halt sehr viel im Fitnessstudio abgehangen hat und einfach, obwohl er jetzt schon sehr lange mit ihr zusammen ist, aber schon immer dieser Jeremy von damals war und einfach nur sehr in dich verliebt ist und keine Ahnung, warum auch immer er dann anfängt, die anderen umzubringen, aber egal, auf jeden Fall, tut mir leid, ich quatsch zu lange, aber nee. Sie stellt die Theorie auf, du, dein Adam, der könnte es ja sein. Und dann sagt sie, nein. Und irgendwann glaubt sie es aber so ein bisschen und dann äußert sie das auch und dann dann will er quasi halt, der Adam sagt natürlich nein, ich war es nicht. Und im Endeffekt der Twist, den der Film einem dann, oder der Bären, den der Film einem aufbinden möchte, ist dann der, dass sie dann am Ende erschießt er dann den Mörder. Sie nehmen die Maske ab und tada, darunter ist Dorothy. Und dann, ja, könnte man kurzzeitig denken, Dorothy war der Mörder, aber dann wird einem über dieses unfassbar wichtige Detail, das einem der Film schon ganz am Anfang gezeigt hat, nämlich dann nochmal in der allerletzten Szene gezeigt, dass das sie nämlich doch nicht die Mörderin war, was auch überhaupt keinen Sinn ergeben würde, also ganz nebenbei. Kate glaubt das aber natürlich, weil whatever, aber die liegen dann am Ende, also Adam hat dann Kate im Arm und die Kamera fährt so ein bisschen drumherum und irgendwann sieht man halt sie, wie sie auf seiner Brust liegt und er über ihr, aber sein Gesicht sieht man nicht und dann sieht man aber, wie Blut auf sie tropft. So offensichtlich, was Blut, das aus seiner Nase läuft, was uns dann erklärt, dass er immer schon der Mörder war, weil der ständig Nasenbluten hat. Ja.
Ja.
Das ist dann der tolle Twist, der auch dann, vor allem auch die Zeit dazwischen, so, ich glaube, das ist alles innerhalb von einer Minute passiert, so.
Ja, es ist halt so wirklich so. Ich sag, wie ging es dir denn? War dir denn auch klar, wer der Killer ist von Anfang an, oder hast du dich dann doch irgendwie hinters Licht führen lassen?
Ich war mir nicht sicher, wer der Killer ist. Ich habe aber auch nicht so sehr auf diese... Ich wusste, dass es Jeremy Maulton ist. So, surprise. Ich wusste jetzt noch nicht, wer es ist. Ich habe halt entweder zwischen Adam oder diesem... Ich weiß nicht mehr, wer er hieß. Der Typ, der da eingezogen ist. Ja. Bei Dorothy halt immer dazwischen da wusste ich nicht genau, aber in der Sekunde, wo dann die halt die Maske abgezogen wurde und da unter Dorothy war und dann die Kamera noch diese Fahrt gemacht hatte, wusste ich halt schon 30 Sekunden bevor das Blut auf ihr Gesicht spritzt, dass er es halt dann doch war, weil es wirkte so super offensichtlich, dass der Film jetzt nochmal versucht, clever zu sein. Und ja. Ja, das ist ja, aber ich finde es irgendwie, das ist so komplett, ich meine, er ist der Mörder, aber warum hat er angefangen, die Frauen umzubringen? Das ergibt doch gar keinen Sinn, er war doch vorher schon mit Kate zusammen, er hatte sie ja schon mal, ist dann durch seine Alkoholkrankheit irgendwie von ihr weggekommen, hat jetzt die Chance, es wieder zu schaffen. Gibt es irgendein Motiv, das glaubwürdig ist, oder ich raff's nicht.
Es ist generell alles, diese Motive und was da so an Botschaften in diesem Film steckt, ist halt absolut, geht gar nicht mehr, gerade jetzt in den aktuellen Wochen, in denen wir uns gerade befinden, in denen halt in Hollywood gerade viele krasse Sachen ablaufen, gerade mit MeToo und alten Geschichten, die dort jetzt ans Tageslicht kommen, mit sexuellem Missbrauch und so weiter, ist das hier natürlich auch eine Geschichte, wenn wir uns an den Anfang zurückversetzen, das haben wir ja noch gar nicht so richtig aufgeschlüsselt, aber dass dort bei dieser Szene, in der die beiden dort bei diesem Highschool-Ball dort erwischt werden, beim Knutschen dort, dann sagt das Mädchen ja nicht nur, ich wollte das gar nicht so, sondern er hat mich sozusagen überwältigt, das ist der falsche Ausdruck, aber er hat mich sozusagen dazu gezwungen, sozusagen das zu machen. Und das ist quasi hier, spielt der Film damit, dass dort diese Frau einfach eine falsche Beschuldigung macht, dass der Junge dort sie ja letztendlich missbraucht hat, sozusagen. Und das ist eine Sache, die kannst du heute natürlich sowieso nicht mehr bringen, zu Recht auch. Natürlich gibt es immer Fälle, wo Frauen oder auch Männer natürlich ihr Gegenüber auch fälschlich beschuldigen, aber das hier so in dem Film, so in diesen Kontext zu stellen, gerade auch in einem Horrorfilm, ist eine Sache. Wahrscheinlich würde das heute wahrscheinlich nicht mehr so gefilmt werden, aber auch so hat das einen extrem, ja, miesen Beigeschmack, finde ich irgendwie. Das ist schon so.
Ja, zumal das ja die Protagonist, also zumindest da eine der Figuren ist, für die du nachher mitfiebern sollst, ja, die das macht.
Und es geht
dann später sogar noch erklärt, dann, ich glaube, darauf wolltest du gerade hinaus, dass sie ja noch dann, irgendwann sagt sie den anderen dann, dass sie das früher so gemacht hat. Und dann sagen sie, wie konntest du? Und dann meint sie so, ihr hättet das Gleiche getan.
Ja.
So, also, dass sie nicht mal draus gelernt hat. Ich meine, Kinder machen halt schlimme Sachen, so, weißt du, da könntest du einem Kind, das jetzt in dem Alter irgendwie sowas sagt, könntest du das wahrscheinlich noch verzeihen, weil sie einfach halt in der Situation wirklich nicht anders konnte. Aber dass man dann irgendwie auch 13 Jahre später nicht draus lernt, das geht dann halt nicht. Spätestens da geht's nicht mehr.
Und was ich halt auch dämlich finde, neben diesem, wie hier einfach mit Themen wie sexuellen Missbrauch einfach so beiläufig verfahren wird in so einem Zusammenhang, ist dann auch noch so dieses Typische, dass ja eben genau dieses Mädchen ja damals auch eine Außenseiterin war und die korpulent war und sie war genau deswegen die Außenseiterin auch an der Schule und dass sie jetzt auf einmal was wert ist für die anderen Mädchen dort und auch für die Jungs und Respekt bekommt, weil sie auf einmal hübsch und dünn ist. Muss das auch wieder sein? Das ist doch Kacke, sowas in einen Film umzubringen. Sie ist jetzt, damals mochte sie keiner und jetzt ist sie, ja super, jetzt ist sie unsere Heldin, weil sie ist jetzt blond und dünn und schlank und hübsch und sowas alles. Das ist scheiße, sowas.
Ja, das hat halt auch nicht.
Der verkauft halt da Aussagen, die, ja, wahrscheinlich würde es vielleicht heute wirklich nicht zum Glück nicht mehr gedreht werden, aber das war halt auch damals schon Kacke, ganz ehrlich.
Ja, der ist an vielen Stellen moralisch wirklich sehr fragwürdig. Ja, wieder eine tolle. Ich glaube, der hat aber trotzdem gar keine Moral. Also eigentlich der Film ist scheißegal, weil halt wirklich da, es ist einfach nur das, was man mitbekommt. Da ist dieser Typ, der wird gedemütigt. Dann wird da irgendwie, passieren da ganz schlimme Sachen mit ihm. Dann geht er ins Fitnessstudio, lässt sich das Gesicht umoperieren, ist dann mit der Kate zusammen, eines von den Mädels, das ihn damals gedemütigt hat, wohl schon eine relativ lange Zeit. Und zu Valentinstag fängt er an, alle anderen umzubringen.
Ja.
Das ist der Film. Das ist es halt auch. Das war es einfach.
Ja, es gibt ja auch so viele Logikfehler, die da auch so drin sind. Auch gerade noch diese Whirlpool-Szene mit Paige, wie sie da, also sie sitzt ja in dem Whirlpool mit dem Rücken zu der Eingangstür in einem relativ kleinen Raum und plötzlich hört sie halt die Tür hinter sich zuschlagen, dreht sich kurz 4 Sekunden um und plötzlich liegt am anderen Ende des Whirlpools halt eine Rose. Ja klar, sicher. Genau so funktioniert das im echten Leben. Und auch, ich weiß nicht, das wird also, das aber ist einfach nicht,
ja? sollte man dem Film da gar nicht so, ja, sollte man gar nicht so viele Gedanken darüber verschwenden, weil, ja, ich bin mir sicher, wenn man jetzt nochmal auch mit dem Wissen, wer der Mörder ist, also gut, du wusstest es schon länger, aber wenn man dann nochmal durch den Film geht, werden einem spätestens noch wesentlich mehrere Logiklöcher auffallen.
Aber dann ist ja noch, gibt's ja noch die witzige Angel-Referenz, die ist die ja dann als Angel-Gucker ja vielleicht dann nicht so bewusst gewesen, aber irgendwie sagt dann auch noch eines, ein Mädchen über unseren Killer sozusagen, unseren Angel-Darsteller, ja, ich hieß nur Angel oder irgendwie sowas und dann, Schenkelklopfer, so, oh, mega. Ja, was soll man sagen, also wenn ich jetzt positiv noch was herauskristallisieren zwanghaft möchte, dann vielleicht noch den Soundtrack, der zumindest zumindest für Leute von Hardrock oder Alternative-Musik ja durchaus mit Marilyn Manson, den Deftones, Disturbed, Linkin Park, Rob Zombie und Filter ja zumindest ein paar Soundtrack-technische Aspekte einbringt, die man durchaus als gelungen betrachten kann, auch wenn sowas eigentlich, ich mag es eigentlich nicht, früher, so als ich auch diese Teenie-Slasher abgefeiert habe, als ich halt selber auch in dem Alter war, fand ich das natürlich immer cool, wenn auch so die eigenen Lieblingsbands und so da im Soundtrack mit drin sind, aber heute weiß ich doch eher einen klassischen Score eher zu schätzen als irgendwelche, als irgendwelche Mixtapes, sag ich mal, als Soundtrack, wo dann irgendwie random irgendwelche Songs eingespielt werden, finde ich mittlerweile in den wenigsten Fällen gelungen, aber wenn ich hier noch irgendwas Positives rauspicken kann, neben den ganz wenigen erwähnten Sachen, dann vielleicht noch eher das. Pascal, Fazit.
Also definitiv keine Empfehlung. Fällt bei mir so in die Kategorie, kann mir durchaus vorstellen, wenn man den, wobei den FSK 16 hat, aber warum auch immer, aus illustren Gründen, mal mit 13, 14 gesehen haben sollte, und dass da vielleicht irgendwie der erste, zweite oder dritte Horrorfilm ist, den man jemals gesehen hat, dass dann noch irgendwie netter Begleitung im Kino, hat man vielleicht damals eine okaye Zeit gehabt, weil man aber auch einfach keinen Vergleich hatte oder wie auch immer. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber jetzt, ich denke mal, keiner unserer Hörer fällt so in dieses Raster. Deswegen kann man den nicht empfehlen, außer wirklich auf einem dedizierten Trash-Abend.
Oder falls jemand heute noch einen scheiß Valentinstag haben will.
Ja, genau. Wenn es einem einfach mal zu gut geht, ne, wenn man so richtig gut drauf ist, ja. Und man einfach schon, wenn das einfach nicht mehr auszuhalten ist und man mal so richtig Bock hat irgendwie auf schlechte 96 Minuten, dann schmeißt den Film rein und könnt ihr euch schon ärgern. Ja, nee, eher als Studie, wie man es nicht machen sollte vielleicht, sich den Film angucken und ja, das ist dann halt, wir haben jetzt lange genug darüber gesprochen, was da alles nicht läuft und ich will das jetzt auch nicht wiederholen. Ich habe dem Film 1,5 Sterne gegeben für die halt, ne, wir haben es so erwähnt, es gab so hier und da so ein paar Momente, die waren irgendwie zumindest ganz nett, die Kills waren nicht komplett blöd und deswegen meine Wertung. Ich glaube, es wurde alles gesagt, zumindest von meiner Seite aus. Chris, dein abschließendes Fazit zu diesem schönen
Werk. Du hast tatsächlich wirklich alles gesagt, deswegen brauche ich jetzt mein Fazit gar nicht mehr groß in Worte noch zu fassen. Ich habe dem Film 2 Sterne gegeben, weil es tatsächlich immer noch Horrorfilme gibt, die ich hier im Potpourri habe. Im Repertoire habe.
Oh, im Köcher. Amos Köcher.
Im Amos Köcher habe, die noch deutlich unter Valentine fallen, aber natürlich hat mir der Film auch überhaupt nicht gefallen und ich werde ihn mir, das nehme ich mir streng vor, auch wenn ich das sehr oft sage und dann trotzdem immer nämlich an so eine Absprache mit mir selbst nicht halte, werde ihn mir nie wieder ansehen in diesem Leben und zumindest nicht freiwillig. Wäre auch was für, ach nee, das spreche ich jetzt nicht aus für irgendwelche Foltermethoden, aber sich diesen Film anzugucken. Es gibt doch da gab es doch diese Geschichten da mit Guantanamo und so, wo die irgendwelche nervige Musik den Leuten vorspielen mit einer Dauerbeschallung. Vielleicht sollte man Valentine in Dauerbeschallung sich ansehen. Kackfilm, 2 Sterne. Aber um die Zuhörer auch gleich darauf einzustellen, es reicht uns jetzt auch schon wieder mit 2 eher nicht so schönen Filmen in Folge. Wir werden in der nächsten Woche definitiv ein Meisterwerk des Horrorkinos und das ist schon mal ein kleiner Tipp des Buddy-Horrorkinos werden wir besprechen und da freuen wir uns schon richtig drauf, da könnt ihr euch auch drauf freuen, mit einer Gastrednerin und da freuen wir uns schon drauf und deswegen können wir jetzt ganz schnell diesen Film vergessen. Falls ihr doch Bock habt, diesen Film hier zu sehen, Valentine, schreib, wenn du noch kannst, der kostet nur läppische 17 Euro auf DVD bei Amazon, gut investiertes Geld. Schaut euch den Film nicht an, hört lieber unsere Episode 2-mal, das kommt dann auch ungefähr auf die Länge des Films. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Valentinstag. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.
Tschüss. Jo.